Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Jetzt zu einem Comeback. Matt Johnson, der Kopf der britischen Band The, ist wieder da. Ja, 80er Jahre, musikalisch variierend, wechselnde Bandmitglieder, auch je nach Album. Arbeitete auch mal mit Sinéad O'Connor und mit Nanny Cherry zusammen bei ein paar Songs. Einige Jahre auch mit dem The Smith-Gitarristen Johnny Marr. Und ja, Matt Johnson ist jetzt jedenfalls wieder da. Zunächst mit der Veröffentlichung seines Konzerts in der Londoner Royal Albert Hall von 2018, wo er unter anderem nach 16 Jahren Spielpause aufgetreten ist. Ich habe mit Johnson letzte Woche telefonisch interviewt, also er hat sich dabei selbst aufgenommen, zu seinem neuen Album, dem Live-Album The Comeback Special. In einer Art Vorwort auf dem CD-Booklet haben Sie geschrieben, dass dieses Album Ihrem Vater Eddie Johnson gewidmet ist, der unerwartet während Ihrer Tournee 2018 gestorben ist und dass Sie Trost von Ihrem Sohn bekommen haben, den Sie dann wiederum an diesem Tag in Stockholm trafen. Erinnern Sie sich noch an das Gefühl, als Sie vom Tod Ihres Vaters erfahren und Sie sich trotzdem entschieden haben, die Tournee fortzusetzen?
It was a very difficult situation. I was very close to my father. I have a very close family and
ja, es war eine sehr schwierige Situation. Ich habe meinem Vater und meiner Familie sehr nahe gestanden. Wir haben so viele Mitglieder verloren. Ich habe zwei Brüder, meine Mutter und auch meinen Vater verloren. Wir haben also im Laufe der Jahre als Familie eine sehr schwierige Zeit durchgemacht. Es war ganz am Anfang der Tournee. Wir spielten ein paar Aufwärmshows in London. Dann gingen wir nach Skandinavien und spielten ein Festival in Dänemark. Und ich kam am nächsten Tag in Stockholm an. Ich war am Flughafen und wir sollten später am Tag eine Show spielen. Dann bekam ich einen Anruf, eine Nummer, die ich nicht kannte, eine Sprachnachricht. Sie war von einem Krankenhaus. Ich wusste nicht einmal, dass mein Vater im Krankenhaus war. Er war wegen eines Routinechecks dort, blieb über Nacht und starb. Mein jüngerer Bruder war auf dem Weg, ihn abzuholen, und als er im Krankenhaus ankam, sagte man ihm, er sei gestorben. Es war also ein Schock für uns. Er war kein junger Mann mehr. Er war in seinen 80ern. Er war 86. Aber er war voller Vitalität. Er war so jugendlich in seinem Geist. Er hatte ein gutes Gedächtnis, war sehr lustig, sehr verspielt, voller Leben und Energie. Aber offensichtlich hat sein Körper schließlich aufgegeben. Das war sehr schwer für mich. Zum Glück hat mein ältester Sohn in Stockholm studiert. Er und ich stehen uns sehr nahe. Und er stand meinem Vater nahe. So war es wunderbar, dass wir uns gegenseitig hatten. Wir sind an diesem Morgen etwas benommen zusammen durch die Stadt gelaufen. Aber ein paar Stunden später musste ich eine Vorstellung geben. Ich musste also meinen Kopf frei bekommen, die Show in Stockholm spielen und dann flogen wir nach London, wo ich bei drei Shows auftreten musste, unter anderem in der Royal Albert Hall. Und mein Vater wäre bei dieser Show in der Loge dabei gewesen, mit dem Rest meiner Familie und Verwandten. Es war also eine schwierige Situation. Außerdem war ich seit 16 Jahren nicht mehr live in London aufgetreten. Die Show wurde aufgezeichnet und gefilmt, sodass ein enormer Druck auf mir lastete und ich zusätzlich mit dem Verlust meines Vaters konfrontiert war. Mein Vater und ich hatten eine ziemlich offene, enge Beziehung. Und was mir in den Ohren klingelte, war eines der letzten Gespräche, die wir führten. Es drehte sich um den Tod. Eigentlich habe ich nur zu ihm gesagt, wie denkst du über den Tod, weil wir so viel davon erlebt hatten? Und er sagte zu mir, ich mache mir nur Sorgen um dich und Gerard, meinen jüngeren Bruder, der Filmregisseur ist. Er sagte, was auch immer mit mir passiert, du musst mir versprechen, dass du weiterarbeitest. Denn in der Vergangenheit, wenn wir in unserer Familie einen großen Verlust erlitten haben, hat uns das alle umgehauen. Und wir hatten jahrelang nicht mehr gearbeitet. Viele von uns haben wirklich unter der Trauer und dem Verlust gelitten und ihren Weg verloren. Und er sagte, du musst es mir versprechen. Das klang in mir nach. Um ehrlich zu sein, als ich die Bühne betrat, dachte ich nur an meinen Vater und dass ich sehr gut vorbereitet war. Band und Crew waren wunderbar und das Publikum fantastisch. Ich wollte wirklich auf der Bühne stehen, auftreten und singen und an meine Familie denken. Aber es war eine sehr intensive Zeit.
And then nowhere else I really wanted to be, really, than on the stage performing and singing and thinking of my family. But it was a very intense time.
Finden Sie auch Trost in der Musik und im Musizieren?
Ja, seit ich ein kleiner Junge von 11 oder 12 Jahren war. Es ist der einzige Ort, mit dem ich mich sehr verbunden fühle. Wir alle haben eine Aufgabe im Leben, was auch immer es ist. Einige von uns finden sie vielleicht nicht oder erst später im Leben. Ich hatte das Glück, dass ich meine Bestimmung im Songschreiben, Singen und Musizieren schon in jungen Jahren gefunden habe. Und so ist es für mich ein beruhigender Ort, Musik zu machen. Es fühlt sich für mich wie ein Zuhause an. Also ja, es war absolut der richtige Ort für mich, auf der Bühne zu stehen, zu singen und an meine Familie zu denken.
Ein paar Worte über Ihren Vater Eddie Johnson und Ihre Kindheit. Er besaß einige Jahre lang einen Pub in East London, The Two Puddings. Darüber gibt es auch ein Buch, Tales from the Two Puddings, über die Zeit dort mit den beliebten Musikabenden und der Möglichkeit, interessante, bunte Menschen wie Schauspielerinnen, Schriftsteller, Musiker, Boxer, Fußballstars oder Gangster sogar zu treffen. Wie erinnern Sie sich an diese Zeit? Wie hat sie Sie und Ihre Persönlichkeit geprägt?
Well, I was a little boy. When my family moved into the Two Puddings, it was about 1962, so I was only about a year old.
Nun, ich war ein kleiner Junge, als wir mit meiner Familie ins The Two Puddings zogen. Das war 1962. Ich war also gerade mal ein Jahr alt. Und meine Mutter und mein Vater und auch mein Onkel Kenny, die drei haben es zu einem der erfolgreichsten Pubs in Ost-London gemacht. Es war ein sehr, sehr angesagter Pub. Und sie hatten viele Musikabende. Mein Onkel Kenny war in den 50er und 60er Jahren einer von Londons Top-Musikpromotern. Und er förderte Bands und Künstler wie The Who, The Kinks, John Lee Hooker, The Faces, The Animals. Er arbeitete mit vielen Bands zusammen. Und einige dieser Bands spielten im Obergeschoss des Pubs. Und wir wohnten als Kinder über dem Pub. Wir waren uns also der Musik sehr bewusst. Und ich sage oft, dass wir sie buchstäblich durch die Dielen hörten. Entweder von der Jukebox oder von den Bands, die spielten. Wir waren noch zu jung, um in den Pub zu gehen und die Bands zu sehen. Denn wir waren kleine Kinder. Aber der Pub wurde sehr, sehr berühmt und zog vor allem in den 60er Jahren eine Menge bekannter Leute an. Und das Buch erzählt eigentlich von The Two Puddings. Mein Vater hat es geschrieben, aber ich habe es herausgegeben und in meinem eigenen Verlag 51st State Press veröffentlicht. Das war ungefähr 2012. Er hat sich sehr gut geschlagen. Ich habe ihn ins nationale Radio und Fernsehen gebracht. Es war mein Geschenk an meinen Vater zu seinem 80. Geburtstag. Und ich glaube, es war eines der schönsten Geschenke, die er je bekommen hat, weil er immer schreiben wollte und ein guter Schriftsteller war. Mein Vater war ein sehr nachdenklicher, intelligenter Mann und hat viel geschrieben, aber nie etwas veröffentlicht. Die Zeit über dem Pub war ein sehr wichtiger Teil meiner Kindheit, meiner prägenden Jahre. Und es war auch wichtig, zu einer großen Familie zu gehören.
And again, part of being part of a big family, you know, a lot of relatives, a close family, a lot of my family members and relatives all worked together in that pub or other pubs that they had. So it was a good upbringing. It was a good childhood.
Victorian parks and all the frightened people running home before dark, past the Saturday morning cinema, the last crumbling to the ground, and the piss-stinking shopping centre in the new side of town.
Heartland von The bzw. Matt Johnson und seinem Comeback-Special, einer Live-Aufnahme seines Konzerts in der Royal Albert Hall 2018. Der Song ist ursprünglich aus dem Jahr 1986 und dem Album Infected. Und über den Inhalt des Songs sprechen wir im zweiten Teil des Interviews gleich. Aber zunächst habe ich Matt Johnson gefragt, ob er mit der Entwicklung, dem Klang seiner Stimme mit, inzwischen ist er 60 Jahren, zufrieden ist.
I was pleased with how my voice held up, and obviously I trained quite hard, exercised, not only my voice, but physically as well.
Ich war zufrieden damit, wie sich meine Stimme gehalten hat. Und natürlich habe ich hart trainiert, nicht nur meine Stimme, sondern auch meinen Körper. Denn Tourneen können ziemlich zermürbend und ermüdend sein. Es sind zweistündige Shows, es wird viel gesungen und ich habe viel Text. Außerdem wollte ich diesmal eine altmodische Art von Tournee machen, bei der wir zum Beispiel keine Teleprompter nutzen, weil ich mir einfach alle Wörter merken wollte. Wir haben keine Monitore benutzt, wir haben keine Sequencer oder Sampler und keine Klicks verwendet. Wir hatten sehr kleine Verstärker, nur etwa 15 Watt. Ich habe dafür gesorgt, dass alle Musiker nur sehr einfache Instrumente hatten. Ich wollte, dass es wirklich um die Songs und das musikalische Können geht und nicht um die Technik. Das hat die Wirkung einfach verstärkt, denn wir sind von so komplexer Technologie umgeben. Es gibt eine Tendenz oder eine Versuchung, sollte ich sagen, der Technologie eine immer größere Rolle einzuräumen. Und ich glaube immer noch an das menschliche Element der Kommunikation. Das ist so wichtig.
Der neue, jüngere Gitarrist Barry Cadogan ist in ihrer Band. Sie haben ihn mithilfe von Johnny Marr gefunden, habe ich gelesen.
Yes, that's right. Well, Johnny's one of my older guitarists.
Ja, das ist richtig. Nun, Johnny ist einer meiner ältesten Gitarristen. Und ich habe mit Johnny darüber gesprochen, dass er möglicherweise mit uns spielt. Aber er machte seine eigene Tour und sein eigenes Album, also war er nicht verfügbar. Aber er sagte, ich kenne die perfekte Person für dich, Little Barry. Das ist der Name, unter dem Barry Cadogan auftritt. Und ich hatte schon von Little Barry gehört, weil er eine Titelmelodie geschrieben hatte. Es gibt eine großartige amerikanische Fernsehserie namens Better Call Saul, ein Spin-off von Breaking Bad. Und die hat ein wunderbares Gitarrenmotiv am Anfang der Titelmelodie. Das ist von ihm. Ich hatte immer gedacht, dass Little Barry aus irgendeinem Grund Amerikaner ist. Aber wie Johnny sagte, ist er in Nottingham geboren und im Mississippi Delta aufgewachsen. Er klingt auch sehr bluesig. Jedenfalls arrangierte Johnny ein Treffen. Und Barry ist ein so herzlicher Mensch. Er umarmte mich, wir unterhielten uns und innerhalb von 10 Minuten oder weniger wusste ich, dass er der richtige Mann für die Band ist, weil er einen so wunderbaren Stil hat. Er ist ein sehr sensibler, gefühlvoller Musiker und trägt wirklich zum Sound der Band und des neuen Albums bei.
Lassen Sie uns über einen Song sprechen, quasi als Beispiel für die Veränderung der Bedeutung von Texten. Der Song Heartland stammt ursprünglich aus dem Jahr 1986. Was hat Sie in diesen Zeiten dazu inspiriert, einen solchen Song zu schreiben, mit Zeilen wie It's written on the walls the way this country is divided to fall?
Well, that song was written during the period of Thatcherism.
Das Lied wurde in der Zeit des Thatcherism im Vereinigten Königreich geschrieben und wir hatten den Aufstieg der neokonservativen, neoliberalen Ökonomie. Als Ronald Reagan in den USA war, war Margaret Thatcher in Großbritannien. Und beide wurden von Leuten wie Milton Friedman von der Chicago School of Economics inspiriert, einer sehr harten Form der Ökonomie, die auf eine Art Privatisierung und Vermögensentzug und viel Schmerz für den großen Teil der Bevölkerung abzielt. Und unglaublichen finanziellen Gewinn für eine kleine, mächtige Elite. Und natürlich hat sich dies über die Jahrzehnte fortgesetzt. Ein Lied wie Heartland kommentiert auch die Amerikanisierung des Vereinigten Königreichs, die jetzt praktisch abgeschlossen ist. Denn wenn man sich in den Geschäften umschaut, findet man in London die gleichen Läden wie in New York. Ich bin schon als Teenager nach Amerika gereist und war zum ersten Mal in New York, als ich 20 war. Und es war, als wäre ich auf einem anderen Planeten. Es war so anders. Ich liebe diese Unterschiede. Ich liebe es, durch Europa zu reisen, durch die ganze Welt, Afrika und Asien, Südamerika. Und ich liebe das Gefühl, in einem fremden Land zu sein, das einzigartig und anders ist und sich kulturell von dem Land unterscheidet, in dem ich aufgewachsen bin und aus dem ich komme. Aber mit der zunehmenden Globalisierung ist das natürlich immer weniger der Fall. Und ich finde das wirklich traurig. Diese Lieder, vor allem die, die in den 80ern und 90ern geschrieben wurden, über den Thatcherism und den amerikanischen Kulturimperialismus, diese Lieder klingen immer noch aktuell. Als Vater wäre es mir lieber, wenn die Lieder völlig altmodisch und veraltet wären, wenn die Welt eine Kehrtwende in der harten Politik vollzogen hätte. Denn ich glaube, dass der Raub von Ressourcen und der Entzug von Vermögen für einen großen Teil der Bevölkerung sehr hart war. Und wie wir wissen, gibt es eine sehr mächtige Minderheit, die immer mehr an Macht gewinnt. Aber das war schon immer so. Es ist ein Teil der menschlichen Geschichte, nicht wahr? Im Laufe der Geschichte, wenn man Tausende von Jahren zurückgeht, waren es immer einige wenige Mächtige, die sich den weniger Mächtigen aufdrängten. Das ist die Geschichte der Menschheit. Und ich denke, dass diese Dinge nie veralten. Leider.
Imposing themselves on the less powerful many. It's the story of humanity. These things, they never go out of date, unfortunately.
Was glauben Sie eigentlich nach dem Brexit, wie die Situation für englische Musikerinnen und Musiker sein wird, insbesondere wenn es auch ums Touren geht?
Ja, es ist schwierig. Nun, für das Vereinigte Königreich sind wir in einer Zangenbewegung gefangen, weil wir Brexit und Covid haben. Und das verursacht eine Menge Probleme. Und der Brexit war, soweit ich das beurteilen kann, eine Katastrophe. Ich war nicht glücklich darüber, weil ich gerne frei in Europa herumreise. Ich fühle mich als Europäer. Ich liebe es, Teil von Europa zu sein. Ich verstehe, warum einige für den Brexit gestimmt haben, weil sie das Gefühl hatten, dass die EU-Verwaltung und Brüssel als Ganzes zu viel Macht haben, über die man nicht Rechenschaft ablegen muss. Aber ich hätte es vorgezogen, zu bleiben und zu reformieren, um den Ländern oder der Machtstruktur mehr Rechenschaftspflicht und Transparenz zu geben. Ich habe das Gefühl, dass der Handel zwischen dem Vereinigten Königreich und Europa sehr kompliziert ist. Jetzt gibt es wachsende Probleme, aber wir haben im Vereinigten Königreich die unfähigste Regierung seit Menschengedenken. Ich meine, wir haben einen Premierminister, der die ganze Zeit lügt. Und das Traurige ist, dass wir auch keine voll funktionsfähigen oder überhaupt funktionierenden Medien haben. In der Vergangenheit, als die Leute so dreist gelogen haben und hinter den Kulissen so viel Korruption im Gange war, gab es gute Enthüllungsjournalisten, die sie beschämt und aus Machtpositionen vertrieben haben. Aber es scheint niemanden mehr zu interessieren, dass die Leute so schamlos und korrumpierbar geworden sind. Und die Öffentlichkeit scheint davon einfach zermürbt zu sein und sich damit abzufinden. Wir leben also in sehr merkwürdigen Zeiten. Und die letzten 18 Monate waren ziemlich faszinierend mitzuerleben. Und mir macht Sorgen, dass sich unsere Gesellschaft immer mehr entzweit. Ob das nun an den sozialen Medien liegt oder durch sie verschärft wird, ist fraglich. Ich vermute, dass die Menschen eine unglaubliche Feindseligkeit gegenüber jedem empfinden, der eine andere Meinung hat. Ich bin ein großer Verfechter der Redefreiheit, der Meinungsfreiheit, der Freiheit, der Demokratie und der Transparenz. Aber heutzutage gibt es diese schreckliche Cancel Culture, bei der jemand, der das Falsche sagt, angegriffen wird und seinen Job verliert, nur weil er eine andere Meinung hat. Ich denke, eine Demokratie sollte anders funktionieren. Es sollte eine Vielzahl von Meinungen und Standpunkten geben und wir diskutieren, stimmen überein oder sind uns uneinig. Ich habe ein breites Spektrum an Freunden. Und ich habe das Gefühl, dass uns mehr verbindet als trennt. Ich denke, die Zeit, in der wir jetzt leben, ist von einer unglaublichen, schrecklichen Spaltung gekennzeichnet, in der Menschen ständig gegeneinander aufgehetzt werden. Das ist ein sehr ungesundes Umfeld, in dem Meinungsfreiheit und Demokratie nicht gedeihen können. Ich bin der Meinung, dass die Menschen in der Lage sein sollten, ihre Meinung zu äußern, auch wenn man nicht mit ihr übereinstimmt. Denn man kann etwas lernen. Oder sie können etwas lernen. Aber wenn man eine Situation hat, in der Menschen sich selbst zensieren und Angst haben, etwas Falsches zu sagen, weil sie fürchten, ihren Lebensunterhalt zu verlieren, es ist eine sehr beunruhigende Zeit, die wir erleben. Eine faszinierende Zeit in der Geschichte, aber es gibt einige sehr dunkle Strömungen, die meiner Meinung nach vielen von uns Sorgen bereiten sollten.
Dark undercurrents that I think should be a bit of a concern for many of us.
Wenn Sie jetzt Songs für ein neues Album schreiben, wird es dabei um diese Themen wie Meinungsfreiheit und Demokratie gehen und all die Dinge, die Sie gerade erwähnt haben?
Ich denke, es ist eine sehr fruchtbare Zeit für die Kreativität. Das Einzige, was man tun muss, ist, diese Themen in Songs einzubauen, die nicht belehrend sind oder den Leuten erzählen, was sie schon wissen, oder versuchen, ihnen zu sagen, was sie denken sollen. Es geht darum, einen Weg zu finden, das, was vor sich geht, auszudrücken. Aber auf eine hoffnungsvolle, positive, schöne Art und Weise. Denn ich glaube, es gibt dunkle Wolken am Horizont. Ich glaube, was die Menschen im Moment mehr als alles andere brauchen, ist Hoffnung und ein positives Freiheitsempfinden.
Matt Johnson von The im Corso-Gespräch. Und ja, es gibt ein neues Studioalbum, aber wohl noch nicht im nächsten Jahr, sagte er mir.